Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der es auch bei uns natürlich um den Antrittsbesuch von Friedrich Merz in Washington gehen soll. Und dazu begrüßen wir unter anderem Katrin Klüver-Ashbrook, deutsch-amerikanische Politologin, die sagt, die ersten 100 Tage Trump waren herausfordernd für den Rechtsstaat, aber die nächsten 100 werden für das amerikanische System noch einmal deutlich gefährlicher. Warum, wird sie uns erklären. Herzlich willkommen. Freue mich sehr, dass Sie der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter, offenbar ähnlich, vor allem mit Blick auf unsere Sicherheit. Denn er sagt, man sollte sich nicht von dieser Atmosphäre heute täuschen lassen. Die NATO ist in ganz großen Schwierigkeiten. Herzlich willkommen. Und die Frage ist, sieht das der ehemalige Verteidigungsminister genauso? Das wollen wir ihn fragen. Und weil es sich beim ehemaligen Verteidigungsminister auch um den ehemaligen Wirtschaftsminister handelt, wenn auch nur für kurze Zeit, müssen wir ihn auch fragen, was denn die richtige Strategie im Handelsstreit sein könnte, direkt und hart reagieren oder einfach cool abwarten, bis ein guter Teil dieser Trump-Zölle von amerikanischen Gerichten möglicherweise einfach kassiert wird. Herzlich willkommen, Karl Theodor zu Guttenberg. Der Wendepunkt, sagt einer der Top-Ökonomen des Landes, der Wendepunkt in der öffentlichen Wahrnehmung der Amerikaner als stabiles Land, wo man sein Geld gut parken kann, hat auch was mit dem Raum zu tun, der heute im Mittelpunkt stand, nämlich das Oval Office, nur dass nicht Merz, sondern Selenskyj da saß. Trump, sagt er, hat ihn damals erpresst um Bodenschätze. Und dahinter steckt er, sagt er, etwas, das eher selten zur Sprache kommt, nämlich gigantische amerikanische Schulden und die Tatsache, dass die Amerikaner finanziell in Wahrheit aus dem letzten Loch pfeifen. Und das könnte, sagt er, irgendwann gewaltige Konsequenzen haben, möglicherweise auch für uns, Fragezeichen. Herzlich willkommen, Hans-Werner Sinn. Freue mich sehr. Gleich zu Beginn aber sind wir, und da sehen wir uns schon, verbunden mit Michael Brücker, der im Regierungsflieger mit nach Washington gereist ist. Schönen guten Abend, Michael.
Einen schönen guten Abend nach Hamburg.
Michael, wie fällt Ihr Fazit aus? Wie groß ist die Erleichterung im Team von Friedrich Merz? Könnte man das, was heute geschehen ist, mit drei Buchstaben zusammenfassen? Puh.
Ja, die Erleichterung ist wirklich sehr groß. Da sind einige Steine von einigen in der deutschen Delegation gefallen. Friedrich Merz hat ja mit dem Schlimmsten rechnen müssen. Amerikanische Journalisten nennen inzwischen den Oval Office die Danger Zone Washingtons, weil dort manche Staatschefs wirklich gedemütigt werden oder scharf angegangen werden. Und Friedrich Merz ist da gelandet in der Danger Zone, muss man sagen. Und er ist wirklich nicht nur ohne blaue Flecken da rausgekommen, sondern er hat sich souverän, ruhig und gut präsentiert. Und er konnte auch den einen oder anderen Satz von Donald Trump rauslocken, auf den er ihn vielleicht auch noch mal, auf den er ihn noch mal erinnern wird.
Wie ist denn diese Pressekonferenz besprochen worden? Ich meine, Redeanteil, irgendwie, vielleicht haben das kluge Leute schon längst ausgerechnet, vielleicht kann Hans-Werner Sinn helfen. Mein Gefühl war 97-3% ungefähr zugunsten von Trump. Wie ist denn das bewertet worden?
Ja, es waren wohl vier Minuten von etwa 45 Minuten Redeanteil Friedrich Merz. Aber die Losung in der deutschen Delegation und bei Friedrich Merz, die war natürlich ganz eindeutig. Lieber nichts sagen, als ständig sich rechtfertigen zu müssen oder beschimpft zu werden. Die amerikanischen Journalisten, die auch da wieder die Mehrheit in dem Oval Office darstellten, die interessieren sich derzeit für ganz andere Dinge. Für den Streit mit Elon Musk, für das Telefonat mit Xi Jinping, relativ wenig für den deutschen Kanzler.
Das heißt, das war eigentlich eher eine Pressekonferenz mit einem deutschen Beisitzer? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
So ist das. Aber Donald Trump war gut drauf und er hatte von Anfang an gebrieft durch die wenigen in der Administration, die ihm ja auch zu Europa oder zu Deutschland Dinge einflüstern, wie der frühere Botschafter Richard Grenell, hatte ein grundgutes Gefühl zu Friedrich Merz, der für ihn vor allem eins ist, nämlich ein Anti-Merkel. Er hatte seinen Beef mit Angela Merkel in vielen Fragen, nicht nur Nord Stream 2, sondern auch Migration. Und man hat ihm klargemacht, Friedrich Merz ist wirklich der Antipole von Angela Merkel. Und das hat diese Stimmung von Anfang an anders gesetzt. Er hat ihn als Great Leader, als Good Man frühzeitig beschrieben. Da war schon klar, das geht hier auf eine gute Reise, zumindest für Friedrich Merz.
War interessant, wenn man mit Ökonomen, und Michael Brücker ist ja auch zufälligerweise Volkswirt, wenn man mit Ökonomen, muss gleich auch mal Herrn Sinn fragen, im Vorfeld gesprochen hat, dann sagten die, auch Rüdiger Bachmann zum Beispiel, das wird genauso laufen. Und Rüdiger Bachmann hat es auch begründet und sagte, den Amerikanern geht es gerade nicht gut. Dieser Administration geht es gerade nicht gut. Die haben ein riesiges Problem beim Haushalt. Denen steht das Wasser bis zum Hals. Und deswegen deswegen werden sie nett sein zu Friedrich Merz. Und genauso ist es gekommen.
Ja, also ich meine,
Sie können weiter, Herr Brücker.
Nee, ist ein guter Punkt, weil Friedrich Merz auch im Vorfeld klargemacht hat, diese Zollpolitik von Donald Trump, die wird sich auswirken auf die Inflation, auf die amerikanische Wirtschaft. Allerdings noch nicht so sehr, wie er eigentlich gedacht hat. Das heißt, die negativen Konsequenzen, zumindest das die Sicht des Bundeskanzlers, die kommen erst noch. Und das macht wiederum den Trade Deal, den ja Donald Trump heute angekündigt hat, den macht es zumindest wahrscheinlicher.
Mhm. Frau Klüber-Eschbuck, Sie wollten gerade.
Nee, ich wollte nur sagen, ich glaube, das ist genau die richtige Einschätzung gewesen. Denn ich wurde umgekehrt gefragt, wie vorbereitet sich Washington auf Friedrich Merz vor von der deutschen Presse, und dann sagte ich gar nicht. Das ist zurzeit ein absolutes Non-Thema. Es ist der Big Beautiful Bill und die Rechenspiele, die wir heute gehört haben, das ist das Thema. Mhm. Es sind die Popularitätswerte, die jetzt in den letzten 2 Wochen wieder sehr, sehr tief standen, ein Riesenthema. Und jetzt über die letzten paar Stunden der hausgemachte Konflikt mit Elon Musk, der im Übrigen auch das tun soll, was Donald Trump immer tut, nämlich wenn es schwierig wird, für Ablenkungsmanöver zu sorgen.
Das passt zu dem, was Karl Theodor zu Guttenberg sagt. Ich glaube, Sie waren es, der im Vorfeld irgendwo erwähnte ein Gespräch mit einem hochrangigen Amerikaner, der sagte, Europa ist für uns tot, interessiert uns nicht mehr.
Gleichgültig. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich noch
die Formulierung
als Begriff wahrscheinlich sogar noch die höhere Abstrafung. Ich habe mir heute etwas leidensfähig mir dieses Oval Office Theater angeschaut auf Fox News, weil mich interessiert hat, wie die das kommentieren.
Clever.
Und danach hat die Moderatorin gesagt, hier sind meine 3 Erkenntnisse aus dem Treffen zwischen Donald Trump und Friedrich Merz. Erkenntnis Nummer 1, das Verhältnis zwischen China und den USA ist laut unserem Präsidenten momentan auf einem einigermaßen guten Weg. Erkenntnis Nummer 2, er streitet sich mit Elon Musk. Und Erkenntnis Nummer 3, Ägypten ist nicht Teil dieser 12 Staaten, die in irgendeiner Form jetzt gerade keine Studenten mehr schicken dürfen.
Das heißt, der Name Merz, Deutschland,
Merz ist überhaupt nicht gefallen. Er ist überhaupt nicht gefallen. Also, das zeigt einfach, dass diese 45 Minuten waren natürlich zunächst einmal an das amerikanische Volk gerichtet. Und für uns waren diese 4 Minuten gut und für uns waren auch diese 45 Minuten gut insgesamt, muss man sagen. Der amerikanische Präsident hat offensichtlich mal ausnahmsweise gut geschlafen. Er hatte dieses Telefonat mit Xi Jinping auch noch am Morgen gehabt. Das hat auch gut getan. Und aus atmosphärischer Sicht war das sicherlich ein gelungenes Treffen. Und dass Friedrich Merz sich dann auch nicht genötigt fühlte, dazwischen zu reden, sondern er ließ ihn einfach plappern über solche Dinge wie die Signiermaschine. Und es würde über Pakistan gesprochen und ich weiß nicht was alles.
Alles in gigantisch schneller Abfolge.
Das meandernd, fand ich auch interessant, wie er das eben gerne macht.
Aber Trump war vorbereitet, ne? Also ich fand, an vielen Punkten war Trump heute deutlich im Stoff.
Ja, und sobald sie miteinander sprachen, offensichtlich auch konzentriert auf den Punkt.
Genau.
Und ich meine, dass doch zwischen den beiden eine ganz interessante Chemie erkennbar war. Am maßgeblichsten fand ich den Satz, ist ein guter Mann, aber er ist schwierig. Na gut, das kennen wir in diesem Land auch von ihm. Aber das war zumindest, er hat sich mit dem auseinandergesetzt. Und irgendwas ist spürbar gewesen, zumindest für den Moment.
Aber das war ein wirklich psychologisch interessanter Moment, weil man das Gefühl hatte, Michael Brücker, ich weiß nicht, wie das in Washington diskutiert worden ist, als er genau das sagte, sie sind ja durchaus schwierig, also von harter Typ. Aber das klang respektvoll, so nach dem Motto, mit einem wie dir komme ich gut klar.
Es gibt 2 Aspekte, die bei Donald Trump auch eine Rolle spielen. Zumindest sagen das auch Menschen aus der Trump-Administration, denen ich danach über dieses Treffen sprach. Einerseits die Körpergröße. Man darf das gar nicht unterschätzen. Das ist für Donald Trump immerhin schon mal körperlich einer auf Augenhöhe. Und dann ist er auch ein Business-Guy gewesen. Er hat diese ungewöhnliche Politiker-Vita. Das gefällt Donald Trump. Und er war eben einer, der bei bestimmten Positionen, die ihn sehr aufgeregt haben bei Angela Merkel, dagegen war. Und alleine das reicht, dass es ein anderes Grundgefühl, einen anderen Tenor gibt, als sie sich dann erstmalig persönlich gesprochen haben. Und die Telefonate vorher, die waren auch schon durchaus in Ordnung, so sagt es auch Friedrich Merz. Die haben ihren Draht gefunden und vielleicht reicht der, um das Schlimmste zu verhindern. Und mehr konnte man eigentlich gar nicht erwarten.
Anton Hofreiter, wie geht Ihre Einschätzung von politischer Seite? Wie wird das in Berlin diskutiert?
Also erstmal, glaube ich, sind ganz viele erleichtert, dass es nicht zum Eklat gekommen ist. Und zwar unabhängig, ob in Regierung oder Opposition, zumindest im demokratischen Teil der Opposition. Des Weiteren war die Strategie von Merz, einfach ihn reden lassen, ist ja schon angesprochen worden. Ich glaube, die richtige, das haben ja viele im Vorfeld auch schon gesagt, dann ist es ihm gelungen, ich würde sagen, mindestens einen Punkt zu setzen, nämlich bei der Ukraine, ihn dort zu korrigieren.
Da fand ich ihn sehr klar.
Deswegen sage ich, da hat er einen guten Punkt gesetzt. Und deswegen war das, glaube ich, das rausholbar, was rauszuholen ist. Mhm. Und am Ende ist halt für uns, glaube ich, ist für uns klar, es kommt halt jetzt völlig drauf an, was wir machen. Mhm. Weil nämlich, ob das morgen noch Bestand hat oder in einer Woche, oder ob es nicht in zwei Wochen wieder das Gegenteil gibt. Mhm. Also das weiß keiner. Ich meine, der Mensch ist legendär erratisch. Er ist in nicht zu unterschätzenden ökonomischen Schwierigkeiten.
Mhm. Reden wir gleich drüber.
Er versucht, die Demokratie in den USA weitgehend zu zerstören. Er greift massiv die Gerichte an. Er unterdrückt die Meinungsfreiheit. Also Trump natürlich. Und deshalb in so einer Situation, glaube ich, ist es jetzt gut gegangen. Aber bedeutet wenig, sondern es bedeutet einfach vielleicht etwas Zeitgewinn. Mhm. Und wir müssen halt weiter uns auf unsere eigene Stärke fokussieren und schauen, dass wir selbst sicherheitspolitisch handlungsfähig werden.
Ich habe jetzt auch gerade ein Erkenntnisproblem. Loben Sie als Grüner jetzt gerade Friedrich Merz oder ist das so gar nicht gemeint?
Doch, ich lobe ihn. Warum, sollte ich das nicht machen? Ja. Ich meine, das war eine sehr schwierige Situation.
Ja, von
er hat sie vernünftig gemeistert und warum muss man dann reflexhaft sagen, nee, das ist der CDU-Kanzler, der kann das nicht. Das ist doch Quatsch. Ich halte von dieser Methode überhaupt nichts. Ich kenne mir ja davor wie Söder. Also der macht es ja immer reflexhaft.
Bevor wir gleich über den wirtschaftlichen Kontext sprechen, dafür ist ja Hans-Werner Sinn heute da, muss ich Sie noch mal fragen, als jemanden, der sich beim Thema Ukraine sehr frühzeitig sehr klar positioniert hat und der von dieser Haltung auch nie abgewichen ist, trotz der zum Teil harschen Kritik, die es daran gegeben hat. Wie fanden Sie diesen Vergleich, den Trump gezogen hat mit den prügelnden Schuljungen? Nur nach dem Motto, die müssen sich einfach mal so lange austoben und auskämpfen, bis Ruhe ist.
Das zeigt halt, was für ein zynischer, unempathischer, grobschlächtiger Mensch das ist, weil nämlich sich streitende Jungs zu vergleichen mit den schweren Kriegsverbrechen, die Russland begeht, die haben Zehntausende von Kindern entführt, die foltern Leute zu Tode, die vergewaltigen massenhaft. Also da merkst du halt einfach, dass der überhaupt kein Gespür und kein Empfinden für andere Leute hat. Also Trump meine ich.
Ja, ist schon klar. Ich habe es ein bisschen anders wahrgenommen. Ich weiß nicht, wie es hier die Runde sieht, aber er hat ja vorher auch darauf hingewiesen, welche Erkenntnisse man hat, was man auf Satellitenbildern sieht, wie grausam das ist, was er da sieht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Herr zu Guttenberg, aber wenn ich Trump da immer höre, ich fand ihn da heute, wie soll man sagen, auf eine Art, also für seine Verhältnisse geradezu spektakulär ehrlich, wenn er sagt, ich kann das gerade gar nicht beenden, aber ich nehme ihm ab, und zwar von Anfang an schon, dass er das wirklich gerne beenden würde, aus welchen Gründen auch immer.
Also er hat heute, fand ich auch vergleichsweise glaubwürdig, zumindest diese Abschlachterei betont gehabt. Ich fand den Vergleich mit den Kindern fand ich genauso bizarr wie der Toni Hofreiter. Also da bin ich dabei. Aber es war tatsächlich mal so ein empathisches Element drin. Und er hat sehr deutlich sich natürlich herausgewunden aus einer Antwort, was man machen könnte. Also es kam keine klare Ansage von Trump, das ist unser Weg. Das hat Friedrich Merz versucht, ein bisschen anzuschieben, hat aber offensichtlich gemerkt, da kommt er nicht sehr viel weiter. Was ich fand, was sehr geschickt war von Friedrich Merz heute, war der Vergleich zum D-Day. Und den Vergleich zu machen, wir haben euch Amerikanern viel zu verdanken. Es waren große Amerikaner, die uns Deutsche letztlich am Ende unsere Zukunft mitgesichert haben. Implizit hier sitzt ein weiterer Großer, um dieses schmeichelnde Element hineinzubringen. Und das war, ich glaube, ein Weg, um sich auch aus einer möglichen Falle daraus zu bewegen.
Michael Brücker, nochmal Ukraine. Ist irgendwie klar geworden sozusagen, was die Strategie sein konnte? Ich glaube, Paul Ronshammer war es, den ich da aus dem Off erkannt habe, der irgendwie fragte in der Pressekonferenz, ob er denn bereit sei, weitere Sanktionen zu verhängen. Und er hat dann sehr interessant geantwortet. Trump sagte, ich habe in meinem Kopf, habe ich eine Deadline. Irgendwann kommt der Tag, dann ziehen wir durch. Was könnte damit gemeint sein?
Ja, das ist die entscheidende Frage, die auch in den amerikanischen Medien diskutiert wird, die in den wenigen, die sich mit diesem Teil des Gesprächs auseinandergesetzt haben. Und es gab auch ein intensives Gespräch danach hinter den Kulissen zwischen Friedrich Merz und Donald Trump zu diesem Thema. Also die Mehrzahl dieser anderthalb Stunden, die er danach noch hatte ohne Journalisten, da ging es um die Ukraine. Und so klar ist, dass alle das Abschlachten, das Kriegsschauspiel da gerade ablehnen und beenden wollen, die Analyse, wie es gehen könnte, die ist anders. Und Friedrich Merz hat uns gerade eben noch mal gesagt, Donald Trump weiß noch nicht, wie er mit der Initiative aus dem amerikanischen Senat umgehen soll, die Sanktionen, vor allem von Lindsey Graham ja befördert, jetzt nach oben zu schrauben, und zwar spürbar, gerade im Bereich der Energieexporte Russlands. Und da gibt es aber doch noch ein offenes Fenster. Und Friedrich Merz hat eins gemacht, auch im Hintergrund, darüber wurde nicht diskutiert. Es gibt eine kleine EU-Taskforce, die jetzt angeführt wird von dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb. Ein enger Verbündeter, könnte man fast sagen, zu
Neuerdings
Trump, die
gehen auch mal zusammen
golfen, die ihn jetzt bei der Stange halten sollen, Donald Trump. Wer weiß, ob der wirklich mal früher auch ein Golfer war. Jedenfalls gilt er jetzt so ein bisschen als der Koordinator. Er ist an der NATO-Ostflanke. Er ist einer, der wirklich betroffen ist. Ihm glaubt Trump offenbar die Bedrohungslage. Insofern muss sich Trump in den nächsten Tagen und Wochen entscheiden, wie er mit der Initiative aus dem Senat umgeht. Und da ist die Hoffnung von Merz, dass er da vielleicht eben auch auf die Republikaner noch mal zugehen könnte. Also was jetzt Putin auch immer noch macht in den nächsten Tagen und Wochen, es könnte auch eine Gegenreaktion von Trump geben.
Dr. Weisburg, die entscheidende Frage, wer mit wem golft?
Ja, also ich glaube, das Erste, was wir festhalten müssen, ist, dass Trump sich trotzdem nicht festlegt zwischen den beiden Seiten. Und das fand ich im Übrigen grandios vom Bundeskanzler, dass er nochmal gesagt hat, wir stehen ganz klar an der Seite der Ukraine. Die Genfer Konvention bedeutet für uns was. Also wenn man Zivilisten angreift, also genau das, was Toni Hofreiter auch gesagt hat, wenn man Zivilisten angreift, wenn man Städte angreift, wenn man mit Willkür und eben auch widermenschlich fast Kinder entführt. Also diese Punkte nochmal anzubringen. Denn nach dem Telefonat mit Putin auf Truth Social hat Trump signalisiert, er nimmt an oder akzeptiert, dass Wladimir Putin zu einem Gegenschlag
hat er auch doch betont mehrfach, ne? Der wurde schwer getroffen.
Ja, jetzt
also war das Narrativ von
Russen. Das war dann interessant, weil er setzte quasi jetzt auch wieder dazu an. Dann kam der Merz-Einwurf mit der Genfer Konvention und dann gab es keinen Widerspruch.
Richtig.
Und das zeugt aber natürlich wieder davon, dass sich die amerikanische Diplomatie unter Trump fast noch nicht, also immer noch kein fixes Bild gemacht hat, weiterhin von beiden Seiten Vorschläge fordert, anstatt die selber in die Waagschale zu werfen. Das ist meiner Meinung nach eine Schwäche der amerikanischen Demokratie. Das haben wir im Übrigen auch gesehen mit diesen Rollenspielen zwischen General Kellogg und Steve Witkoff. Also genau. Kellogg, dem der Chef. Schon seit langer Zeit, der frühere Unterhändler war für diese Verhandlungen, lange schon Sanktionen für die Schattenflotte. Also all die Dinge, die faktisch auch in diesem Sanktionspaket jetzt drinstehen, vorgeführt hat, aber immer wieder abgeschmettert wurde von der Trump-Regierung, die es dann stattdessen die ganze Zeit Moskau leichter gemacht hat. Keine offensiven Cyberangriffe mehr. Also überall quasi Druck aus dem Scharnier genommen hat. Und deswegen ist diese interessante Positionierung von Lindsey Graham, es ist natürlich ein Vorschlag, der von einem Demokraten und einem Republikaner im Übrigen zusammen nochmal eingebracht wird. Wichtig auch, dass seit März der Rückhalt in der amerikanischen Bevölkerung für die Ukraine so hoch ist wie fast nie in der Kriegszeit. Also genau, der Punkt ist, es geht hoch in der amerikanischen Öffentlichkeit, weil diese merkwürdige Äquidistanz und diese unamerikanische Einstellung zu Russland den Amerikanern in Summe ganz, ganz stark aufstößt. Und das hat insofern hat es der Bundeskanzler heute sehr elegant gelöst, indem er ihn da etwas eingeengt hat.
Hat das auch ein psychologisches Momentum? Also wenn man Amerikaner so ein bisschen kennt, da geht es ja schon auch um Gerechtigkeit und Fairness. Und wenn dann einer so behandelt wird, das stößt ihn doch auf.
Ja, also ich glaube, so wie Lindsey Graham das auch die ganze Zeit versucht, so ein bisschen zu triangulieren. Einerseits Verständnis für den Präsidenten aufzubringen, aber andererseits zu sagen, es ist in unserem amerikanischen Grundverständnis, einem russischen Vergehen dieser Art, früher Sowjetunion, jetzt Russische Föderation, uns dem entgegenzustellen. Und nochmal, das, was vorgeschlagen wird, also das auch, ne, das ist eben die Frage, inwiefern würden europäische Staaten, die weiterhin fossile Brennstoffe aus Russland beziehen, davon mit eingenommen, Stichwort Ungarn. Mhm. Das bringt auch die Europäer in zumindest mal Verhandlungsperspektiven. Und dass da Friedrich Merz gezeigt hat, wir kriegen das hin auf europäischer Ebene. Mhm. Und dass wir dann auch noch ein 18. Sanktionspaket in die Verhandlungsbasis stellen. Da bewegt sich was. Nur, Toni Hofreiter hat recht. Was in Donald Trump wird sagen, was interessiert mich mein Geschwätz von Donnerstag, wenn es dann wieder, ne, es geht eben zu sehr hin und her in dieser Ukraine-Frage, als dass die Amerikaner sich in dieser Frage aus dem Oval Office jedenfalls als verlässlich erweisen.
Sie sind auch verhalten, skeptisch.
Ich glaube, was man halt überhaupt nicht unterschätzen darf, ist die Bewunderung von Trump für Autokraten und dann einfach schlichtweg seine Käuflichkeit. Mhm. Also, ich meine, das kann ein demokratisches Land nicht machen. Aber Putin kann das problemlos machen. Der kann ihm einfach einen wunderbaren Bauplatz für einen Trump Tower in Moskau anbieten. Er kann ihm irgendeinen ganz tollen Deal anbieten, vielleicht noch ein hübscheres Flugzeug versprechen, selbst als die Kataris es konnten. Und das geht einfach. Und ich meine, die telefonieren regelmäßig miteinander. Mhm. Und du weißt ja nicht, was Putin dann als nächstes einfällt. Er sagt, ja klar, Mensch, Donald, das kriegen wir schon alles hin. Und außerdem, ich hätte da einen ganz tollen Golfplatz und noch ein paar hundert Millionen und schwupp, schon ist das wieder alles was anders. Nämlich, das ist zwar überhaupt nicht im amerikanischen Interesse, aber vielleicht im persönlichen, individuellen Interesse von Trump. Also das sollte man, wie gesagt, überhaupt nicht unterschätzen.
Glauben Sie, dass Trump käuflich ist?
Naja, in einem gewissen Umfang ist es ja ganz offensichtlich.
Ich meine, die Trump-Familie hat in den letzten Wochen Milliarden verdient. Genau.
Also das ist ja eine offensichtliche Form von Käuflichkeit. Und ich kann einen Account empfehlen, das ist die Republicans Against Trump.
Ja.
Also das ist einer der spannendsten Social-Media-Accounts, den ich kenne aus den
USA. Republikaner gegen Trump.
Genau, Republikaner gegen Trump. Und die haben immer sehr, sehr eindrucksvolle Beispiele, wo Trump und seine Familie käuflich ist und arbeiten das sehr, sehr sauber auf. Ich meine, die Gruppe ist nicht mehr groß, aber sehr kreativ und macht eine sehr, sehr gute...
Beispiel, das Absurdeste, was Sie im Kopf haben?
Das Absurdeste davon, also ich finde fast das Absurdeste, die Begnadigungen gegen finanzielle Vorteile. Also er hat ja 3 Begnadigungen gegen ökonomische Vorteile ausgesprochen. Also wo Leute damit aus dem Gefängnis kommen, weil seine Familie dadurch finanziell profitiert. Und ich meine, das ist ja schon ein ganz krasses Missbrauch. Oder vielleicht das Plakativste, aber das haben alle mitgekriegt, ist sicher die sogenannte zukünftige Präsidentenmaschine, also dieses Geschenk da aus Katar mit all dem Luxus und dem Bling-Bling und so weiter. Und da gibt's ja dann die Memecoins, haben Sie ja gerade erwähnt, und da gibt's, wie gesagt, weitere Beispiele. Aber deswegen, ich würde sagen, dass die Europäische Union im Moment gerade eigentlich auf einem ganz guten Weg ist. Wir haben ja bloß in der Öffentlichkeit die Sanktionspakete im Blick, wo wir ja die Schwierigkeiten mit Ungarn haben. Aber man muss sagen, Europa, die vielgescholtenen Bürokraten, die haben ja schon spannende Ideen. Nämlich ihre spannendste Idee gerade ist, und da sind sie dabei, das umzusetzen, und das wird auch relativ bald in Kraft treten, ist denn gesetzlich den Kauf von russischem Erdgas zu verbieten. Das kannst du nicht plötzlich mit qualifizierter Mehrheit machen. Das ist nämlich keine Sanktion, sondern ein Gesetz. Und das setzt gerade die EU-Kommission auf und ich bin sehr zuversichtlich. Nee, da kann Orban kein Veto einlegen. Da brauchst du nur eine qualifizierte Mehrheit. Und deshalb bin ich mal gespannt, wie das alles weitergeht. Mhm. Die sind gerade dabei, diese Sanktionen auf Gesetze umzustellen. Okay. Und deshalb glaube ich, kann das... Du hast auch spannend werden, was Europa da noch alles
über hinkriegt. Wirtschaft und Sanktionen müssen wir jetzt sofort reden. Aber ich würde gerne abschließend Michael Brücker noch mal fragen, weil gerade die Maschine aus Katar im Gespräch war. Sie waren an Bord der Regierungsmaschine, sind mit Friedrich Merz nach Washington geflogen. Michael Brücker, war denn dort das Thema von Hans-Werner Sinn, das, was sozusagen der größere Kontext ist für Zölle, für diese irgendwie auch schon fast spürbare Panik hinter den Kulissen in Washington, Stichwort Staatsverschuldung, Stichwort Schuldtitel amerikanische, aus denen die Gläubiger plötzlich in Scharen rausgehen, was die Zinsen nach oben treibt, was plötzlich Amerika als sicheren Hafen ziemlich unglaubwürdig macht. war das Thema. Redet man an Bord eines solchen Flugzeugs über diesen Kontext? Weil das ist doch das, worum es eigentlich geht.
Absolut. Wir haben gestern Abend mit ihm gesprochen, mit Friedrich Merz, und das ist tatsächlich das erste Thema gewesen, ihn umtreibt, die Zölle und auch die Lösung dieses Handelskonflikts. Er hat eine Sache gemacht, die dann auch finalisiert wurde in den Gesprächen, offenbar nach dem Meeting im Oval Office, dass er seinen wirtschaftspolitischen Berater im Kanzleramt jetzt zu einer Art Zollbeauftragten macht, der direkt mit dem jeweiligen Zuständigen in der Trump-Administration verhandeln soll. Die wollen diesen Trade-Deal unbedingt. Das ist Priorität Nummer eins, und er hofft insgeheim darauf, dass die amerikanische Wirtschaft, die durchaus stärker wachsen könnte, dass die jetzt noch einmal durch diese Zollankündigung und auch teilweise die Zölle, die in Kraft gesetzt sind, noch mal einen richtigen Schuss vor den Bug bekommt und Trump dann den Druck der Wirtschaft spürt und dann auf diese Zölle verhindert. Das ist Thema Nummer eins, weil auch die deutsche Wirtschaft hat Friedrich Merz gebeten, bei diesem Thema nicht nachzulassen. Den Umgang von Donald Trump mit Wladimir Putin können nur zwei Menschen verändern, wahrscheinlich Putin und Trump. Aber bei der Wirtschaft, da könnte ein Druck entstehen auf den amerikanischen Präsidenten, der am Ende uns allen, vor allen Dingen Deutschland, mit der engen Verflochtenheit mit der amerikanischen Wirtschaft wirklich hilft.
Und abschließend noch gefragt, das Geschenk, das Merz mitgebracht hat, ich weiß, ein bisschen trivial, aber vielleicht doch ganz interessant, weil das sozusagen ja Bezug nimmt auf die deutschen Wurzeln von Trump. Und ich habe mich gefragt, als ich das gesehen habe, ist das wirklich schlau? Trump verheimlicht diese deutschen Wurzeln ja nicht, aber er redet bewusst nie wirklich darüber, sondern betont im Gegenteil die schottischen Wurzeln seiner Mutter. Das ist das Thema.
Aber immerhin war es ein Goldrahmen.
Und die groß genug.
Es war ein Goldrahmen, sagt Anton Hofreiter. Okay, das ist ein Punkt. Aber nochmal, was hat es mit dieser Hassliebe von Trump zu Deutschland zu tun?
Ja.
Oder auf sich vielmehr.
Naja, die Wahrheit ist, in der deutschen Delegation hat man sich gefeiert für diese Idee. Es gibt durchaus andere Stimmen, auch von einem Republikaner, mit dem ich gerade eben sprach, der sagte, keine so gute Idee, denn Donald Trump hat mit seinem Vater gebrochen. Und die deutschen Wurzeln in Kaltstadt, in Rheinland-Pfalz, die haben jetzt nicht Trumps Werdegang geprägt. Das ist nichts, worauf er sich beruft. Das kann man in diversen Biografien nachlesen. Er hat immerhin trotzdem die Einladung nach Rheinland-Pfalz angenommen, die Friedrich Merz ausgesprochen hat. Das will er wohl machen. Aber wenn man ehrlich ist, war das fast eine Höflichkeitsantwort, wie er das Geschenk entgegengenommen hat und gesagt, ich werde einen guten Platz dafür finden. Also das war jetzt nicht der Gamechanger bei den Konfliktthemen, diese Idee. Da gibt es einfach andere Wurzeln, auf die Trump eher sich beruft, und das sind seine Mentoren in New York.
Ist auch interessant, in diese Geschichte mal einzusteigen. Das machen wir mal bei anderer Gelegenheit. Herr Brücker, Sie kommen gut nach Hause, demnächst wieder leibhaftig hier im Studio. Vielen Dank für diese Einschätzung. Das war interessant. Und ich würde gerne Hans-Werner Sinn fragen. Dankeschön. In welcher Situation sind wir da eigentlich? Blicken Sie als Ökonom eigentlich immer gerade noch so durch, was aktuell gilt? Welcher Zollsatz, wie viel Prozent, wo wir gerade so stehen?
Ja, das ist schwierig genug. Also die Zahlen ändern sich permanent.
Ja,
die werden auf 50% erhöht, die Zölle für die EU. Wir sind alle nervös. Was soll denn das jetzt bedeuten? Das sind ja Riesenzahlen. Und am nächsten Tag wird das wieder zurückgenommen und dann für 90 Tage ausgesetzt und so weiter. Ich glaube, hier geht es bei den Zöllen zunächst einmal darum, Aufregung zu schaffen bei den betroffenen Industrien der anderen Länder und zu erreichen, dass diese Industrien auf ihre Regierungen Einfluss nehmen, doch dem Trump an anderer Stelle entgegenzukommen.
Okay,
das also ist die Idee, an anderer Stelle.
Aber
nicht, weil es geht gar nicht um die Zölle nur. Es geht um Geld, ganz viel Geld.
Können Sie das mal erklären? Also das heißt, das ist Psychologie.
Ja, das ist Verhandlungspsychologie.
Wenn Sie sagen, an anderer Stelle.
Der hat ja sein ganzes Leben Deals gemacht. Das ging dann wohl immer auch so, dass er dem anderen erstmal was vorgesetzt hat, was den total erschreckt hat und ihn bedroht hat und was weiß ich. Und dann geht man von diesem Niveau aus runter und kommt ihm entgegen und einigt sich dann auf irgendwas.
Das verstehe ich, aber wenn Sie sagen, an anderer Stelle.
An anderer Stelle ganz woanders. Es geht ja um ganz andere Themen.
Ja,
es geht ja zum Beispiel darum, wie ist es mit den Kosten der amerikanischen Armee hier in Europa? Ja. Wie werden überhaupt die ganzen Verteidigungslasten der Amerikaner angerechnet? Wie beteiligen sich die anderen NATO-Länder daran? Mhm. Das steht im Hintergrund. Da geht es um ganz, ganz viel Geld. Und dieses Geld ist ja viel wichtiger als die läppischen Zolleinnahmen. Also das sind ein Bruchteil, ein Zehntel oder ein Fünftel dessen, was die Amerikaner an Defizit sowieso im Staatsetat haben. Also das macht jetzt den Kohl gar nicht so richtig fett. Dieses Zollthema ist ein Aufregerthema und eines, was man der Öffentlichkeit irgendwie nahe bringen kann, was dann irgendwie verständlich ist. Aber auf der zweiten unteren Ebene geht es um die Frage, wie die Lasten für die amerikanische Verteidigung, die in der Tat riesengroß sind, jetzt verteilt werden. Und da hat der Council of Economic Advisors, der Sachverständigenrat, ja in einem Papier unter seinem Vorsitzenden Stephen Miron auch deutlich geschrieben, es geht um Geld. Es gibt zwei Versionen dieses Papiers. Eines vom Herbst, das hat er noch unter eigenem Namen geschrieben. Da ging es auch um die Frage, ob man die amerikanischen Staatspapiere, die Treasury Bills, die jetzt für ein paar Jahre laufen, umtauscht in 100-jährige Papiere mit einem ganz kleinen Zins, sodass die also Inhaber dieser Papiere die
zwangsumtauscht.
Zwangsumtauscht. Okay. Ja, das ist also praktisch eine Insolvenz nach der Definition der Ratingagenturen. Damit haben die hat der offen gespielt. Und das hat die Kapitalmärkte in höchste Unruhe versetzt. Mhm. Plötzlich gab es eine Kapitalflucht aus Amerika. Sie haben das ja vorhin angedeutet, genau. In Krisenzeiten ging man früher immer nach Amerika.
Der
Dollar ging
hoch.
Ja. Die Zinsen der amerikanischen Staatspapiere konnten runtergehen, weil jeder Interesse hatte an diesen sicheren Papieren. Und jetzt war es genau umgekehrt. Eine Kapitalflucht aus Amerika setzte ein. Und der Dollar ist immer noch nicht beruhigt, hat immer noch nicht sein unteres Ende gefunden, nachdem er jetzt seit dem 28. Februar, das ist dieses Debakel da mit dem Zelensky gewesen, wo die Welt aufgewacht ist und die Wall Street insbesondere permanent gefallen ist. Und
das heißt mit anderen Worten,
warum machen die Amerikaner das? Ja, naja, weil sie mit ihren Schulden nicht klarkommen. Die Zinslasten des Staates liegen bei 12-13% des gesamten staatlichen Budgets. Und das ist in der Größenordnung des Verteidigungsbudgets.
Die Zinslasten, nur die Zinsen der Amerikaner sind so hoch wie ihre ungefähr 900 Milliarden Verteidigungsausgaben oder 850, je nachdem, wie man es rechnet. So um den Dreh. Das ist die Dimension. Wenn Sie sagen, so hoch wie die Verteidigungsausgaben.
Ja, das gut, ich habe es jetzt nicht im Einzelnen, aber das ist ungefähr dieselbe Zahl. Mhm. Und das ist ja auch das, worüber der Elon Musk sich so aufregt und glaubt, dass deswegen die Hauptsache von dem Trump nicht deutlich genug angegangen wird. Er macht ja jetzt sogar noch eine Steuersenkung. Er vergrößert ja das Problem, er vergrößert die Schulden noch. Er muss also auf andere Weise irgendwie zu Geld kommen. Und das stand in dieser ersten Version des Miron-Papiers drin, dass man diese Umschuldung macht. Dann gab es also die Kapitalflucht aus Amerika. Interessanterweise für uns Deutsche, wo ist das Kapital hingeflohen?
Genau.
Nach Deutschland.
Ich weiß.
Nach Deutschland.
Für uns keine
in deutsche
so schlechte
Staatspapiere,
Sache.
In deutsche Aktien. Die Aktien boomen, gehen von einem zum anderen, einem Boom zum anderen. Und man fragt sich, was kann denn das sein? Was ist denn das Wunder, was jetzt in der deutschen Wirtschaft passiert ist, dass das so toll bewertet wird? Gar kein Wunder. Es ist nur das Spiegelbild dieser Flucht aus Amerika, die hier einsetzt. Und in der zweiten Version steht das jetzt nicht mehr drin, weil die Vertreter des Kapitalmarkts, die großen Investmentgesellschaften, dem amerikanischen Präsidenten schon gesagt haben, das kannst du nicht machen, dann bringst du unsere Bonität total durcheinander und dann gibt es so eine Kapitalflucht zum Schluss, dass du das nicht überlebst. Und deswegen steht das da moderiert drin, also abgemildert drin. Und da steht eben eigentlich nur drin, dass sie dann doch Geld brauchen. Das ist sozusagen in der Liste der Möglichkeiten das letzte Wort. Ja, und wir brauchen auch wirklich Geld. Und das Geld wird man ja nicht so einfach auf den Tisch legen. Man wird irgendeine Begründung auch im Hintergrund haben wollen. Und da geht es in Wahrheit um die Verteidigungsausgaben. Und Deutschland hat ja nun das Grundgesetz geändert und kann sich nach Belieben verschulden für
Verteidigung.
Für Verteidigungszwecke. Genau. Aber was da im Einzelnen Verteidigungszwecke sind, werden wir noch sehen. Also das ist jetzt nicht offiziell, aber das ist meine Spekulation. Ich glaube, die ist auch begründet, dass man sagen wird, hier, wir haben so und so viel Kosten als Amerikaner. Von euren vielen Schulden könnt ihr uns ja mal ein bisschen was abgeben und diese Lasten übernehmen. Dann könnt ihr eure Quote auch erfüllen. Die neue NATO-Quote ist ja 5%
und nicht
nur 2%. Mhm. Und dann sind wir zufrieden mit dem, was ihr tut. Und verstehen Sie, das ist dieser Trick. Der Trick ist, durch die Zölle die Industrie
an anderer Stelle, ja,
aufzuregen. Die gehen zum Merz und sagen, bringt bitte die Zölle weg. Das ist das Wichtigste. Damit können wir gar nicht leben. Mhm. Mach irgendwelche anderen Zugeständnisse. Und es wird in diese andere Richtung dann gedrängt. Das kostet uns im Grunde dann noch viel mehr Geld als die Zölle.
Da sitzt der ehemalige Verteidigungsminister. Geht es darum? Um dieses Geld und wie hoch sind die Verteidigungsausgaben der Amerikaner auch mit Blick auf Deutschland? Trump hat heute die Zahl von, was hat er gesagt, 45.000, ne?
Truppenteile in Deutschland davon.
Genau.
Leute,
so, das war genau, ja, ich weiß.
Im Übrigen war
stimmt
das,
die Zahl
das
oder sind das 35.000?
Ja, also bei den Zahlen von Trump muss man immer so ein bisschen aufpassen. Ja. Aber es ist mal unabhängig davon, hat er heute, und das ging fast so ein bisschen unter, hat er eine Aussage getroffen, womit vor einem halben Jahr oder vor wenigen Monaten noch keiner gerechnet hätte. Er hat sich nämlich eigentlich zu den Truppenteilen, zumindest für den Moment, aber zu den Truppenteilen in Deutschland bekannt heute. Das war eine der wenigen klaren Aussagen, die getroffen wurden. Ich finde, Frau Sinn hat was Wichtiges gesagt vorhin, was bei uns in der Regel ausgeblendet wird. Und zwar ist das die Verknüpfung dieser jeweiligen Bestandteile. Wir haben eine Neigung, isoliert auf die Zölle zu gucken, isoliert auf die NATO-Beiträge zu schauen und ebenso isoliert, das kommt noch mit hinzu, was künftig für den Wiederaufbau der Ukraine und Ähnliches vorhanden sein wird. Das ist im Denken Donald Trumps engstens miteinander verwoben. Das ist vollkommen richtig. Und man muss sehr aufpassen, ihn da nicht zu unterschätzen. Also was das anbelangt, ist der mit allen Wassern gewaschen. Und es wird keinen überraschen dürfen, wenn beim NATO-Gipfel jetzt Ende Juni plötzlich die Zölle auf den Tisch liegen. Also, dass auch in dieser Gruppe mitverhandelt wird. Und das zu begreifen, ist wahrscheinlich der Schlüssel, um das mögliche Maximum auch für Europa herauszuholen. Das sind die Verhandlungen, die geführt werden. Und jetzt ist es auch keine Überraschung, dass das heute ein Friedrich Merz nicht machen konnte. Er kann weder für die anderen NATO-Mitglieder verhandeln, noch kann er für die Europäische Union, was die Zölle anbelangt. Alleine das, was Bröker vorhin gesagt hatte, jetzt einen deutschen Zollbeauftragten, alles wunderbar. Nun muss das in dem Geflecht gesehen werden. Aber um die Mentalität Trumps zu begreifen, muss man das ist die Dealmaking-Attitude, mit der er herangeht. Und da sind aber auch die Einfallstore gegeben. Es wird sich immer mal wieder in die eine oder andere Richtung verlagern. Aber wenn man mit etwas nach Hause gehen will, muss man in der Lage sein, diese Themen miteinander zu verknüpfen.
Sie nicken, Frau Kühler.
Ja, ich finde das sehr spannend, wie wir jetzt den möglichen Mar-a-Lago-Akkord besprochen haben. Denn das, was genau hier hinter dieser Aussage und der guten Erklärung steht, ist, dass sich Amerika durch die Zollpolitik, durch die Schuldenpolitik im Großen und Ganzen ein großes geopolitisches Risiko weiter einkauft. Dass dieses Risiko aber zurzeit toleriert wird, weil... Jetzt sehen wir hier Scott Bessent im Bild, aber
den
in der Handelspolitik,
ne?
Genau,
spielen Mann aus der Hochfinanz, diese Zusammenhänge kennt.
Sechs Leute, also ja. Das, was wir im Übrigen in der Demokratiezersetzung sehr systematisch vorbereitet wird, ist eben der Zollpolitik nicht ausreichend systematisch vorbereitet. Denn was nochmal hinter der Idee des Mar-a-Lago-Akkords steht, und da sehen wir den Dealmaker Trump, er stellt sich vor, wo ist der größte mögliche Absatzmarkt für eine reindustrialisiertes Amerika, was Industrieprodukte herstellt? Das ist die Russische Föderation. Also wirklich ohne ideologischen Hintergedanken.
Einfach weil er sagt.
Ja, aber die Idee, genau. Also der Punkt ist, wir entwerten faktisch, wie Professor Sinn es beschrieben hat, den Dollar. Das würde und man könnte jetzt diskutieren oder diskutiert wurde, dass das natürlich auch ein taktisches Spiel ist, um Russland von China zu trennen. Na, das ist ein sehr naives Bild von Wladimir Putin, ja, der in der Zwischenzeit Militärübungen zusammen mit China in einer Frequenz durchführt, wie wir sie historisch nicht kennen.
Abhängig ist.
Ja, genau. Und abhängig ist und damit, genau, seine Kriegswirtschaft mit über 3% durchbekommt, ne? BIP-Wachstum. Also Zahlen, von denen wir faktisch nur träumen können, da würde Wladimir Putin spielen. Aber die Tatsache ist, dass die Amerikaner sich überhaupt sowas einfallen lassen und das dann auch noch publik machen, ist natürlich insofern erschreckend, weil auf der anderen Seite, wenn man die Staatsverschuldung in der Tat so hochtreibt, wer kauft in der Mehrheit natürlich die Anleihen, wie wir sie traditionell kennen, das ist die Volksrepublik China. Und die Volksrepublik China hat zwei verschiedene Methoden, die sie jetzt gerade in dem Streit mit Donald Trump stark instrumentalisiert. Einerseits ist es, und es ist noch nicht mal, dass sie in Summe vielleicht weniger Staatsanleihen kaufen, aber sie gehen mal einen Schritt zurück bei den großen Auktionen. Mhm. Sie kaufen nicht sofort, sie lassen sich Zeit. Und genauso machen sie es im Übrigen mit den Rohmaterialien. Also sie schauen jetzt genau, wie können sie die Marionette Trump tanzen lassen. Denn das, was jetzt passiert ist, ist, dass in der Vorstellung der Zolldynamik gedacht wurde, es gibt keine Widerstandsmaßnahmen. Die gibt es aber jetzt en masse. So. Das heißt, das, was er sich vorgerechnet hat oder was er mit dieser Tabelle sich erhofft hat, ein einfaches Hineinspülen großer Gelder um die Steuergeschenke, diese Rechnung geht in keiner Weise auf.
Selbst vor den Gerichten nicht.
Ganz genau. Ja. So, und auch das im Übrigen dann natürlich über eine Notstandsgesetzgebung zu machen. Deshalb, und jetzt kommt wieder die Systemik, ist dieser Big Beautiful Bill, ja, also das große Haushaltspaket, was jetzt gerade den Kongress durchlaufen hat, jetzt im Senat liegt, so wichtig. Denn nur so würde er diese Dynamik in irgendeiner Weise wieder eingehegt bekommen, indem ganz klar ist, er hat in vielen Bereichen die Autorität, er kann alleine entscheiden und er kann bestimmte Teams ermächtigen, dann diesen löchrigen Pullover wieder zusammenzustrecken.
Aber auf Kosten einer absurden Verschuldung.
Absurd. Die Reuters hat über die letzten zwei Tage, ich glaube in den letzten 24 Stunden gerechnet, 34 Milliarden Dollar haben amerikanische Unternehmen schon verloren. Die amerikanische Agrarwirtschaft wird wieder quersubventioniert, muss wieder quersubventioniert werden, weil das Entwicklungshilfeministerium wegfällt. In der Stahlindustrie haben wir es schon in der ersten Amtszeit geschafft, dass sie in der Tat mehr Stahljobs kreiert haben. Das machen sie auch mit 50% Zöllen über Zeit. Die stahlverarbeitende Industrie in den USA muss diese Jobs querfinanzieren. $650.000 pro Job. Jetzt bin ich kein Volkswirtschaftler, aber dass daraus keine gesunde Volkswirtschaft wird, die reindustrialisiert in die Zukunft reitet, ist ja auch klar. Das heißt, jetzt platzt eben jetzt das ganze Kalkül und das ganze, die Methodik, die da vielleicht dahinter gesteckt hätte, die aber nicht antizipiert hat, wie sich andere Teile der Arithmetik verhalten, das geht jetzt auseinander. Und so ist auch der Streit mit Elon Musk im Übrigen zu begründen.
Den wir gleich nochmal einen Satz oder auch mehrere verlieren sollten. Anton Hofreiter, nochmal Militär. Wie wichtig sind die Amerikaner für uns, was Rüstung angeht? Das heißt mit anderen Worten, wie sehr sind wir angewiesen auf die amerikanische Rüstungsindustrie? Und hat Herr Sinn recht, wenn er sagt, eigentlich geht es darum, eigentlich wollen die diese Waffen, die sie herstellen. Und wenn man sich das mal anschaut, der Verteidigungsetat ist ja der einzige, der aufwächst. Also es wird überall gespart, DOGE hat überall runtergekürzt, aber Verteidigung wächst auf. 300 Milliarden Dollar auf 10 Jahre, also 30 Milliarden jedes Jahr zusätzlich. Und das Zeug muss verkauft werden. Am besten an Europa? An Deutschland? An wem?
Also erstens kauft Europa ja überwiegend in den USA ein.
Das ist so, auch können Sie das mal in Prozent mal sagen?
Über 60% letztendlich kauft Europa seine Rüstungsgüter in den USA. Und das ist eher eine Schwäche für Europa und eine Stärke für die USA. Deswegen, und wir haben große Fähigkeitslücken, insbesondere beim schweren Lufttransport, auch bei der Satellitenaufklärung. Aber ich finde diese ganze Story, das so zu rationalisieren, was Trump Macht, kaufe ich ehrlich gesagt nicht, weil die USA waren ja, bis Trump an die Macht gekommen ist, eigentlich in einer ziemlich guten Position. Die hatten sehr, sehr robustes Wirtschaftswachstum. Mhm. Sie konnten sich deutlich kostengünstiger verschulden. Und das alles hat er ja kaputt gemacht. Richtig. Durch die Unsicherheit. Und deshalb die USA. Und wenn man sich anschaut, Sie haben ja vorher die Tabelle gezeigt, wie die US-Staatsschulden aufgewachsen sind. Die Tabelle ist eigentlich gar nicht so spannend. Es gibt eine viel spannendere Tabelle, nämlich der Prozentsatz der US-Schulden im Verhältnis zum BIP. Und da sehen Sie überhaupt keine so eine Entwicklung. Da sehen Sie einen
hohen Stand zu Ende des Zweiten Weltkriegs, dann einen Abfall bis Mitte der 80er Jahre und dann so ein bisschen rumtänzeln, so auf 30-40%, also deutlich geringer, und dann wieder ein steiles Wachstum durch die Maßnahmen von Reagan und noch ein paar andere, nämlich die Steuergeschenke an die extrem Wohlhabenden. Das heißt, und dann die Demokraten haben es jeweils gelungen, die Staatsverschuldung wieder einigermaßen einzubremsen. Das heißt, die Politik, die Biden gemacht hat, fortzusetzen, wäre eigentlich auch für die Staatsverschuldung das viel, viel rationalere gewesen. Deswegen, ich kaufe diese Rationalisierung, das machen immer alle bei Trump nicht. Ich glaube, dass wenn die einfach schlichtweg die Politik von Biden ökonomisch fortgesetzt hätten, würde die USA viel, viel stärker
dargehen. Ja, aber was Sie sagen, stimmt aber nicht. Unter Biden hat diese Schuldenquote sehr wohl zugenommen. Wir sind bei 122% jetzt. Das Thema, ich will jetzt nicht Trump verteidigen, aber man muss natürlich das Schuldenthema, was er hat, das hat er ja nicht selber gemacht. Das ist ja entstanden über Jahrzehnte in der Vergangenheit. Die Amerikaner haben über ihre Verhältnisse gelebt. Sie haben eine Konsumgesellschaft entwickelt mit Malls und immer weniger Fabriken. Ja? Und die Differenz haben sie halt durch Verschuldung finanziert in der Welt. Es sind ja nicht nur Schulden des Staates gegenüber den amerikanischen Bürgern. Es sind ja auch Schulden des Staates gegenüber Ausländern. Und es sind auch Schulden der amerikanischen Bürger gegenüber Ausländern. Ein typischer amerikanischer Haushalt ist ja verschuldet bis zum geht nicht mehr. Und diese Gesamtschulden, netto über alles gerechnet, sind auch 26 Billionen Dollar. 26.000 Milliarden Dollar. Also eine unermesslich große Summe. Und dahinter stehen spiegelbildlich auf der anderen Seite Länder wie China, Japan und Deutschland, die durch ihre riesigen Exportüberschüsse praktisch das Geld verdient haben, um diese Papiere zu kaufen. Nicht? Also an der Spitze steht Japan,
der ist der größte Inhaber. Die dann den Vorwurf der Ungerechtigkeit dann letztlich ausgelöst haben. Also das ist ja im Grunde das, was Trump macht. Also,
ja, das ist absurd, dass er sagt,
aber also die anderen sind, Wirtschaft ist nicht so schlecht, wie sie hier jetzt gemacht
wird. Können wir das Thema mal ganz kurz.
Also Trump, mal kurz das Argument zu Ende. Sie dürfen sofort.
Trump sagt, ihr habt Exportüberschüsse, ihr nehmt uns die Märkte weg und das ist doch böse von euch und dafür müsst ihr jetzt irgendwie bezahlen. In Wahrheit ist es ja so, die Amerikaner haben über ihre Verhältnisse gelebt. Wir haben ihnen, und die Chinesen und die Japaner und die anderen, wir haben ihnen die Güter geliefert für ihren schönen Konsum und haben Schuldscheine dafür gekriegt. Ja? Das ist gar nicht so böse gewesen. Da waren wir sehr großzügig mit den Amerikanern. Und das Problem ist natürlich auch für das deutsche Geschäftsmodell, macht das Sinn, permanent so große Exportüberschüsse zu fahren und also Vermögenstitel im Rest der Welt zu akkumulieren, wenn es hart auf hart kommt und wir wollen das mal irgendwie zurückhaben und wir werden älter und wollen davon leben. Die Babyboomer brauchen Ressourcen, ja, darauf sich zu verlassen, dass die anderen
Kindern, die
jetzt
sie nicht
das
haben.
Gegengeschäft machen und ihre Schulden tilgen, sodass wir mehr Güter importieren können in der schwierigen Phase, die uns bevorsteht, als wir exportieren. Das wird ja wahrscheinlich gar nicht passieren, weil die anderen Mittel und Wege finden, die Rückzahlung ihrer Schulden zu verhindern. Und da in dieser historischen Phase sind wir jetzt.
Problematisch ist aber nur, dass Ihre Argumentation in der amerikanischen Diskussion überhaupt nicht durchdringt.
Nee.
Also man kommt da nicht rein. Gleichzeitig war man über Jahrzehnte hinweg, hat man einfach mal diesen Verschuldungsaspekt wegdiskutiert, hat sich darauf berufen, wir haben eine globale Leitwährung, wir können in irgendeiner Form im Zweifel auch etwas ausgleichen. Mhm. Also das hat nie vergriffen. Trotzdem waren über Jahre hinweg die Republikaner im Grunde immer die Stimme, die noch irgendwie vernünftig hatte versucht hatte, da einzugreifen. Und die ist natürlich jetzt komplett weggebrochen. Und ich glaube nur nicht, dass wenn wir mit der Argumentationslinie aus Europa versuchen, die Amerikaner zu belehren, dass wir auch nur einen Pfifferling damit gewinnen werden. Also das wird nicht.
Ja, mag ja sein. Aber das ändert ja nichts dran, dass wir beharrlich sein müssen und darauf hinweisen müssen, dass die Amerikaner bitte ihre Schulden bezahlen.
Herr Sinn, eine kurze Frage. Ich habe immer eine beeindruckende Zahl gelesen. Jedes Jahr kommt ungefähr 1 Billion neu als Verschuldung dazu. In Amerika. Ungefähr 1 Billion.
Sogar 1,9 beim Staat, 1,9 Billionen im letzten Jahr. Und die 1 Billion ist gegenüber dem Ausland. Da kommt 1 Billion jedes Jahr dazu. Also okay. Die ganze Volkswirtschaft, das sind die Bürger und der Staat zusammen im Verhältnis zum Rest der Welt, macht 1 Million mehr Schulden jedes Jahr, netto gerechnet über alles.
Und ich glaube, die Kollegen der NZZ waren, sie haben ein sehr interessantes Stück dazu neulich veröffentlicht, wo sie beschrieben haben, wie oft mittlerweile amerikanische Schuldtitel versteigert, verkauft werden. Okay, teilweise bis zu 1 oder 2 Versteigerungen am Tag.
Mhm. Ja.
Also man muss mit einer enormen Geschwindigkeit irgendwie versuchen, amerikanische Schuldtitel irgendwie an den Mann zu bringen, weil auf der anderen Seite Zahlungen fällig werden, Zinszahlungen fällig werden, alles Mögliche. Und die kommen sozusagen kaum noch hinterher.
Die kommen kaum noch hinterher und das Risiko ist riesengroß. Die Märkte sind sowas von nervös in dieser Frage.
Das haben die auch beschrieben, genau.
Wir haben ja Kreditausfallversicherungen. Vor einigen Jahren war der Prozentsatz, den man bezahlen musste, 0 in Amerika. Jetzt ist er 0,6%, also 60 Basispunkte, wie die Finanzleute sagen. Das ist riesenviel. Und dahinter steckt die Erwartung, dass Amerika nicht mehr sicher ist, dass mit gewisser Wahrscheinlichkeit man in den Konkurs geht. Das heißt also, jährlich wird eine Konkurswahrscheinlichkeit von 0,6% gerechnet. Wenn Sie das mal auf 10 Jahre rechnen, können Sie mir glauben, stimmt, ist das eine Konkurswahrscheinlichkeit von 46%, die Märkte einkalkulieren für Amerika. Das ist der Grund, warum Moody's Amerika gerade abgestuft hat.
Moody's Ratingagentur?
Die Ratingagentur. Wir haben das Thema ja vor einiger Zeit hier schon mal diskutiert. Da war das alles noch gar kein Thema. Inzwischen hat Moody's die wichtigste Ratingagentur, den eigenen Staat unter großen inneren Hemmnissen dann doch herabgewertet. Das ist eine Sensation, dass das passiert ist, weil Amerika eben dieses exorbitante Privileg hatte, sich zu verschulden zu können in einer Währung, die sie selber drucken können.
Sehen Sie einen Profiteur oder ist Ihr Bild eine implodierende Welt?
Das hat ja Trump ausgelöst alles.
Ja, also dieses Modell, dieses amerikanische Modell, über das exorbitante Privileg, sich zum Teil den Konsum über Verschuldung zu finanzieren, das implodiert. Das wird ja so nicht funktionieren.
Aber wer wird davon
profitieren? Und die Frage ist, wer zahlt das? Schnallen die jetzt den Gürtel enger oder wollen sie ihren American Way of Life durchhalten und jemand anders muss das bezahlen?
Aber könnte es sein, dass die Chinesen davon profitieren?
Das ist eben der Punkt.
Die Inder davon profitieren?
Genau.
Ist das ein Szenario, das daraus entstehen könnte?
Und was würde das für Amerika bedeuten und im Zweifel auch für uns?
Schon. Der Dollar ist die Leitwährung. Dollar ist noch da, natürlich. Ist bei weitem das größte Transaktionsvolumen in Dollar, aber wackelt. Und der Renminbi wird vorbereitet. Die Chinesen wissen, was sie tun. Im asiatischen Raum wird auch schon in Renminbi bezahlt. Und sie können, und die sind modern, sie können sogar mit Kryptowährung unterlegt Transaktionen von Saudi-Arabien nach Peking machen in Sekundenschnelle. Ja, das geht im Dollarsystem nicht. Da haben sie SWIFT, das dauert 2-3 Tage, bis das Geld da ist. Und absehbar geht das Finanzgeschäft weg aus Amerika. Wir reden hier über längere Perioden, aber es kann auch schief gehen und wir kriegen eine Finanzkrise. Das ist immer in der Luft. Dann werden natürlich alle aktiv sein. Bevor eine Finanzkrise passiert, werden die Zentralbanken der Welt amerikanische Staatspapiere kaufen. Da wird es Deals geben ohne Ende, um genau das zu verhindern.
Ja, aber all das hat ja Donald Trump ausgelöst mit seiner Politik. Das ist ja der spannende Punkt. Nämlich die US-amerikanische Wirtschaft ist extrem robust gewachsen davor. Die galt weiter als im Verhältnis sicherer Hafen. Und deshalb, dass die Politik Trumps so darzustellen, als wenn sie eine Antwort auf das wäre. Das ist ja eine Umkehrung der zeitlichen Abläufe und der Umkehrung von Ursache und Wirkung.
Aber das macht ja hier keiner von uns.
Ja, doch schon so ein bisschen, als wenn die Zollpolitik und das alles notwendig wäre als Verteidigung, weil die USA so überschuldet sind.
Ich will nur seine Strategie verstehen.
Der hat eine clevere, fast schon diabolische Strategie.
Nein, in meinen Augen ist es keine diabolische, sondern eine
doofe Strategie, weil nämlich
schließt sich nicht aus.
Nämlich das, was Sie beschreiben, die ganzen Auswirkungen, das ist ja die Folge des Handelns von Donald Trump.
Ja, aber irgendwann kommt das doch, wenn ein Land immer über seine Verhältnisse lebt und so viel Schulden macht wie die Amerika. Irgendwann platzt es. Man kann es immer noch rausschieben. Man kann immer wieder noch eine Rettungsstruktur bauen. Dann hält es noch mal wieder ein paar Jahre.
Aber Donald Trump hat es extrem beschleunigt, dass es so weit kommt.
Ja, nun gut, das können Sie ihm aber letztlich nicht vorwerfen, denn irgendwer muss ja mal der Wahrheit ins Auge sehen. Und das hat er jetzt getan.
Eine Wahrheit ins Auge zu sehen, zu einem unsicheren Anlagepunkt zu machen, die USA, den Dollar zu schwächen, die USA so unsicher zu machen, dass da keiner mehr investieren will, dann die Universitäten so anzugreifen,
Sie machen mich zum Trump-Verteidiger, das bin ich nicht. Ich versuche nur zu verstehen, was hier historisch abgelaufen ist.
Ich finde es auch einfach unlogisch, was Trump macht. Nämlich das, was Sie darstellen, dass da eine Logik dahinter ist, diese Logik würde ich...
Damit wir sozusagen noch zwei Argumente in die Runde werfen. Das erste Argument wäre ein Tweet von Elon Musk. Der ist mir aufgefallen dieser Tage. Vielleicht können wir den einmal kurz zeigen. Der hat da nämlich genau darauf rekurriert und sagte, Zinszahlungen, jetzt genau um dieses Thema. Wir reden über den reichsten Mann der Welt, der vielleicht eine Ahnung hat von Geld. Zinszahlungen verbrauchen bereits 25% aller staatlichen Einnahmen. Da sehen wir das. Und wenn die massiven Defizitfinanzierungen so weitergehen, dann wird es nur noch Geld für Zinszahlungen geben und für nichts anderes mehr. Keine Sozialversicherung, keine medizinische Versorgung, keine Verteidigung. Gar nichts. Mhm. Hat er recht?
Ja, also er hat recht. Er hat insofern natürlich recht. Also das meinte ich eben mit dem Übrigen, mit dem geopolitischen Risiko, mit den Auktionen, wo die Chinesen sich Zeit lassen, eben nicht in dieser Spiraltempo.
Lassen die hängen.
Ne? Genau. Und das ist eben der Punkt. Also abhängig zu sein von anderen Mächten, die eben den Pump finanzieren, grundgefährlich. Aber Nummer zwei ist natürlich, also bevor Moody's kam Fitch vor zwei Jahren, 2023.
Auch Ratingagentur.
Und jetzt kommt nämlich der Punkt, und auch ich will Donald Trump nicht verteidigen, weil ich auch, glaube ich, meine, ne, das habe ich eben vorher versucht zu sagen, da konterkarieren sich ungefähr 5 verschiedene Meinungen und der grundrepublikanische Ethos, nämlich das Balanced Budget und dass wenn man über Corporate Taxes, Corporates quasi freisetzt, dann gibt es einen Trickle-Down-Effekt, das argumentiert er ja schon gar nicht mehr. Also das ist total menschenverachtend, weil das nämlich dann auf den Tweet passt, erkläre ich gleich. Aber ganz grundsätzlich ist es in der Tat so, dass ab der großen Deregulation von Clinton natürlich diese Schere der Umverteilung in den USA so aufgeht. Und Donald Trump kam an mit der Erzählung, dass natürlich er die Globalisierung zurückdrehen kann. Da haben natürlich amerikanische Unternehmen wahnsinnig von profitiert. Ja, der Wachstum allein in Arbeitsplätzen in China 174% hochgeschraubt. Davon haben amerikanische Unternehmen profitiert.
Unternehmen, aber nicht amerikanische Arbeiter.
So, das ist ja nämlich
das
jetzt
ist der entscheidende Punkt.
Und so geht nämlich jetzt die Schere auf.
So
hat Donald Trump seinen Wahlsieg erst herstellen können. Ne? Das ist die Politik des Schmerzes, Politics of Grievance. Und jetzt sitzt er da. Jetzt sieht er aber, da bin ich genau bei Toni Hofreiter, stellt sich heraus, der wirtschaftliche, die Strategien passen nicht mehr zusammen. Denn wenn Sie über die Zölle 1,8 Trillionen Dollar einnehmen wollten, die sie aber noch nicht bekommen, also Trillion, Billionen.
Billionen,
nicht,
also Trillion,
genau, Trillion
im amerikanischen,
genau, nicht,
in 10 Jahren.
In 10 Jahren. Nicht bekommen. Umgekehrt Steuergeschenke jetzt in den Big Beautiful Bill packen, der eben genau diese Schere nochmal so aufreißt. Noch nicht mal das Argument machen, sie verschieben natürlich auch die Unternehmenssteuer, aber noch nicht mal mehr das Argument der Trickle-Down Economics machen. Und umgekehrt, und da ist hat Toni Hofreiter recht, oder von mir aus auch Elon Musk, vielleicht das erste Mal, dass ich hier mit Elon Musk einer Meinung war, 16 Millionen Amerikanern fast über Nacht die Krankenversicherung wegnimmt. Also weil nur noch da Geld drin ist. Es ist in der Verteidigung, Genau. Da sind die Töpfe. Oder die Einsparungen holen sich nur, indem sie die ganz grundsätzlichen, und das ist mit unserem Sozialstaat in keiner Weise zu vergleichen, also der ist nicht so leistungsfähig wie unser Sozialstaat, aber selbst das nehmen sie weg. Das heißt, es ist eine massive Umverteilung von den ärmsten Amerikanern auf die reichsten Amerikaner. Und das war nämlich der Unterschied zu Biden. Biden hat in seiner Wirtschaftspolitik gesagt, wir müssen die Mitte stärken. Ja. Wir müssen die Mitte entfesseln. Das machen wir über neue Technologien. Auch über den kontrovers diskutierten IRA, ja, neue Investitionen, Infrastruktur, Technologie, Umwelttechnik, all die Dinge, von denen wir auch hier profitiert hätten. Das hätte über die Zeit und in Summe genau zu einem Puffereffekt geführt. Donald Trump ist das egal. Und das heißt, diese Teile, und da hat Toni Hofreiter recht, die Teile, die er sich jetzt bedient, besonders derer er sich jetzt bedient im Big Beautiful Bill, die passen eben nicht zusammen. Und es wird, und deswegen, wir rechnen jetzt natürlich immer, was sind die rezessiven Energien, also die Rezessionsenergien, wo sind wir da? Da wird jetzt gesagt, naja, 35-50% Anfang Q1 des nächsten Jahres. Und dann das, was Donald Trump...
Q1-Quartal, ja.
Quartal, das, was Donald Trump heute im Oval Office gesagt hat, ist natürlich eine bittere Ironie, wenn zeitgleich der OECD-Report rauskommt, der Ihnen genau kleinrechnet über die nächsten zwei Jahre, wie das amerikanische Wirtschaftswachstum faktisch schrumpfen wird. Und wer leidet? Die Ärmsten der Ärmsten. Genau. Und da kommt diese Menschenverachtung her, die das animiert. Und die aber logischerweise, und da wird nämlich dann keine Strategie raus, die denen auf die Füße fällt, die Donald Trump erst gewählt haben.
Darüber sollten wir gleich noch mal einen Satz verlieren, auch über die soziale Frage, die da hart in Amerika tickt. Ich würde gerne erst Karl Theodor zu Guttenberg noch mal fragen. Ich sagte vorhin, es gibt zwei Argumente. Das stimmt, was die Befürchtung von Herrn Sinn ist. Das erste ist dieser Tweet von Elon Musk. Das zweite ist mir aufgefallen, Scott Bessent, der neue Finanzminister, der ein Mann zu sein scheint, auf den Trump hört.
Noch.
Sie sagen noch. Das heißt, Sie sagen, da laufen Wetten, wann der weg ist?
Ja, da laufen Wetten. Wirklich? Da laufen Wetten, was ihn anbelangt, was Lutnick anbelangt, was Greer, also diejenigen, die momentan insbesondere die Handelsverhandlungen führen. Und das ist natürlich oftmals auch der Tagesgunst des Chefs dann geschuldet. Es wird sehr viel davon abhängen, ob die es jetzt schaffen, die von ihm gewünschten meist bilateralen Effekte aus den Zollverhandlungen herauszuholen. Und wer da nicht liefert, ist geliefert. Und also das ist der Ansatz, den man im Blick behalten muss hier. Ein Scott Bessent ist momentan des Präsidenten Liebling.
Ah, okay.
Aber er hat eine enorme Agenda vor sich in einem verdammt kurzen Zeitrahmen. Und er muss gleichzeitig die Gerichte im Blick behalten. Weil es ist zwar
die immer wieder genug, die Zölle kassieren.
Erstmal kassiert worden von diesem Court for International Trade. Also das kassiert worden, dann ist das wieder aufgehoben worden. Es wird erwartet drüben, dass diese Aufhebung nicht Bestand hat. Aber dass dann, also er hat sich auf diesen Notstand berufen gehabt, verrückterweise. Und mit dieser tollen Holztafel damals. Und das mit dem Notstand, ja, diese Tafel, da, ich meine, voll verrückt gewesen, mit großem mathematischen Grundwissen da unterfüttert. Und was momentan gesehen wird, ist, er muss sich, das wird jetzt sehr technisch, aber er muss sich dann auf andere Zollregime verlegen. Und das sind dann sektorale, das sind solche, die dann auf Einzelländer zielen und das sind solche, die zwar universal, aber mit begrenztem Zeitraum gelten könnten. All die dauern länger. Jetzt wird es spannend, wenn das kommt, kann ein Finanzminister, also ein Treasury Secretary, da liefern? Wahrscheinlich nicht, insbesondere angesichts der
Erwartungshaltung. Weil ihm die Zeit davon läuft.
Ihm läuft die Zeit davon. Für uns Europäer wird spannend, wie reagieren wir darauf? Mhm. Ist das etwas, wo wir abwarten? Diese Schule gibt es, auch in Europa. Oder ist es so, dass wir uns hinstellen und sagen, wir müssen knüppelhart verhandeln? Das ist genau der Moment der Schwäche, wo wir jetzt hineindrücken müssen. Ich erkenne keine Einigkeit in Europa, was das anbelangt.
Was würden Sie denn machen?
Friedrich Merz hat sich heute auch nicht geäußert. Ich meine, man muss dem Herrn da drüben schon deutlich machen, dass man etwas im Giftschrank hat. Das hat man ja mittlerweile auch. Und dass man auch aktionsfähig ist und nicht nur reaktionsfähig, sondern dass man auch aktionsfähig wäre. Aber trotzdem glaube ich, dass man ein bisschen auf Geduld da auch spielen kann, weil die nächste Runde Gericht, also jetzt hier Jurisdiktion, wird kommen.
Ich wollte nur mal sagen, zu Scott Bessent ist mir aufgefallen, der hat dieser Tage sozusagen die großen institutionellen Anleger und offensichtlich auch Staaten versucht zu beruhigen. und hat gesagt, Amerika wird nicht gegen die Wand fahren.
Ja, aber das ist doch eigentlich schon eine Panikreaktion. Ja,
wenn ein amerikanischer Finanzminister sagt, wir werden nicht gegen die Wand fahren, dann muss er das offenbar sagen.
Das und ist damit so ein sagt bisschen wie damals Steinbrück, Freund, und Merkel, wie Steinbrück und Merkel da standen und sagen, ihre Einlagen
sind sicher. Ja, sind sicher nicht. Und alle wussten.
Okay. Es hat allerdings interessanterweise funktioniert.
Es hat funktioniert, das ist wahr. Also das stimmt.
Aber der Zugzwang ist jetzt sehr strange.
Aber dieser Satz, wenn der kommt von einem amerikanischen Finanzminister, das ist doch irre.
Ja, aber das muss er natürlich, er muss jetzt irgendwas sagen, weil der große Schmerz für Donald Trump kam in dieser Woche, als die Financial Times ihn den Taco President nannte. Mhm. Trump always chickens out. Und nichts übersetzt, ist schlimmer, übersetzt. Also, Trump immer macht immer den Rückzieher am Schluss, ne? Und jetzt sind wir auf der halben Zeit der 90 Tage. Mhm. Und deswegen war auch im Übrigen dieses Telefonat mit Xi Jinping so wichtig, ne? Weil Xi Jinping hat die ganze Zeit gedacht, schön, jetzt I'm gonna play hardball, ich bleib da jetzt dran. Aber er hat jetzt quasi ein Schmerzventil für Donald Trump gelindert, indem er zumindest ans Telefon gegangen ist. Weil Trump muss jetzt eben was kommen von Trump. Also eigentlich müsste er jetzt durchziehen, wenn er das persönlich als solchen Affront nimmt, dass er quasi ein Feigling genannt wird. Ja. Und das kommt ganz schlecht an bei Donald Trump. Mhm. Und das heißt, dafür sind jetzt die Kollegen Bessent und Lutnick, die im Übrigen sich nicht ausstehen können, dafür da, dass irgendwie einzuhegen. Und deren Ideen konterkarieren sich da aber eben. Und deswegen ist das jetzt ja natürlich ein derart volatiler Moment, wo wir auf diesem Halbzeitpunkt der 90 Tage sind.
Jetzt kommt noch was anderes dazu, dass nämlich Europa, es stimmt, da haben Sie recht, dass Europa nicht geeinigt ist, aber das ist in dem Fall gar nicht so schlimm, weil nämlich für die Handelspolitik es egal ist, was ein Orban sagt, was ein Fico, die sowieso nicht so viel Macht haben, weil das nämlich die EU-Kommission verhandeln kann. Richtig. Und die brauchen da keine Einstimmigkeit und so weiter. Deswegen kann da Europa auch viel gelassener sein und deswegen kann da Europa auch eine viel größere Stärke entwickeln.
Ja und ja, und, also ich bin auf dem Parteiplatz bei Ihnen. Ja.
Vielleicht noch einen Punkt. Und was die EU-Kommission ja wirklich gut kann, das sind so Handelsgeschichten. Und die Giftliste ist schon spannend.
Die ist bemerkenswert.
Was sie also ausgedacht haben. Also ich bin dabei, weil sie sehr genau geschaut haben, was wirklich wehtut.
Bei Trump-Wählern.
Bei Trump-Wählern. Die haben sehr spezifisch einzelne Unternehmensbereiche ausgewählt.
Beispiel?
Zum Beispiel Whisky, Harley Davidson.
Okay, die ist kennen wir aber.
Und so weiter. Und da kannst du eine ganze lange Reihe durchgehen. Und da kann den so richtig in Schwierigkeiten bringen, ohne dass Europa eigentlich ganz viel dafür bezahlen muss und ohne dass man auf diese ganzen schwierigen Leute geht. Ich will die Schwierigkeiten in Europa nicht kleinreden mit der Wahl in Polen mit Orban und so weiter. Aber auf die muss man da alle Krankheiten
kriegen. Ist schon klar.
Also, es gibt eine große Stärke.
Toni Hofreiter, ist klar. Ich möchte noch einmal ganz kurz sagen, auf dem Papier bin ich dabei, was Europa anbelangt. Was man da drüben aber schon sehr genau auch überlegt, ist das, was wir gerade versuchen, europäisch mit den Wahlkreisen da drüben zu machen, man macht man mit den Mitgliedstaaten hier, auch strategisch und taktisch. Divide et impera. Und den einen bietet man einen LNG-Deal an, den anderen bietet man an, dass die Soldaten da bleiben, den nächsten bietet man dieses an, den anderen bietet man dieses an. Es ist ja nicht so, dass eine Ursula von der Leyen einfach mal komplett alleine losmarschieren kann. Auch die braucht ihre Mitgliedstaaten in anderen Fragen wieder. Also das ist schon ein ziemlich ausgefuchstes Spiel, was da angesetzt wird. Ich bin vom Prinzip her bin ich komplett dabei, aber wir sind auf verdammt dünnem Eis.
Wenn es um die Autos geht, dann weiß jeder, die Autos kommen im Wesentlichen aus Deutschland. Und wenn jetzt Merz dem Trump entgegenkommt, dann sagt er, naja, die Autozölle brauchen jetzt nicht so hoch zu sein. Was hat das mit der EU zu tun? Die EU muss dann ja nicht gegen die Autozölle kämpfen. Also er versucht, sich die einzelnen Länder herauszupicken und jeden zu packen und irgendwie einen Deal zu machen. Da kann die EU strampeln, aber sie kann das nicht richtig verhindern, auch gar nicht allein dadurch, dass sie für die Zollpolitik zuständig ist. Verstehen Sie, weil da die Zölle sind,
ist das schon
bestimmt
klar.
Ja.
Frau Kühler-Eschbuck hat gerade gesagt, wie sozusagen da die Wahrnehmung ist, Trump zieht im letzten Moment immer zurück. Würde Sie mal gerne fragen als Ökonom, Herr Sinn, sind die Kapitalmärkte in der Lage, jemanden wie Trump in die Knie zu zwingen?
Ja, natürlich sind sie das. Wir haben ein
und sind gutes, das die Einzigen, die das
ein gutes Beispiel dafür, das ist die Liz Truss, die der kurzfristig britische Premierministerin war vor ein paar Jahren. Sie ist dem Richie Sunak oder Sunik, wie er hieß, gefolgt. Und die hat jetzt so eine republikanische Politik versucht, indem sie gesagt hat, wir müssen die Steuern senken, dann kommt das Kapital angelaufen aus der ganzen Welt und dann geht die Währung hoch und das ist doch toll und das Gegenteil ist passiert. Warum ist das Gegenteil passiert? Weil zwar Realkapital gekommen ist mit ein paar Direktinvestitionen, das Finanzkapital, das in britische Staatspapiere investiert war, ist ja viel schneller und viel voluminöser. Und da ist viel mehr rausgegangen. Die Sorge war groß, dass der britische Staat durch diese Steuersenkungen an Solidität verliert. Und es kann jetzt auch in Amerika passieren, dass also diese Steuersenkung gar nicht die Wirtschaft belebt, sondern dass ganz im Gegenteil die Unsolidität, die daraus resultiert und die größere Staatsverschuldung dieses Hauptproblem der fehlenden Bonität des amerikanischen Staates verstärkt und dass es weiterhin eine Kapitalflucht gibt. Und dann würde auch der Trump in die Knie gezwungen.
Aber wir haben es doch schon einmal gesehen mit den Staatsanleihen. Jetzt hat ja schon einmal stattgefunden.
Hat ja schon stattgefunden. Genau.
Ich habe zum Schluss noch, weil Anton Hofreiter hat das vorhin gerade angedeutet und Frau Klüver-Eschbruck hat deutlich zustimmend genickt. Es gibt kein so reiches Land wie Amerika. Reichste Demokratie der Welt. Gleichzeitig so viel Armut wie in keiner anderen Demokratie der Welt. 38 Millionen Amerikaner, fast 40 Millionen, leben in bitterer Armut. Ich kenne das zum Teil aus eigener Anschauung. 2 Millionen Amerikaner haben nicht mal vernünftige Klospülung zu Hause. 1 Million amerikanischer Kinder ist faktisch, also im schulpflichtigen Alter, obdachlos. Die gehen morgens in die Schule und wohnen in Autos, in Zelten, in irgendwelchen obdachlosen Unterkünften und so weiter. Veteranen, die sich jede Woche 20 das Leben nehmen, die in Zelten vor sich hin vegetieren. Ich habe die selber gesehen in Arizona. Das ist das Traurigste, was man sich angucken kann. Deprimierend. Das ist, wie lange geht das gut? Wenn du da jetzt immer weiter reingehst und dann noch streichst und wegnimmst und sagst, sorry, tut uns leid, aber ihr seid schon wieder nicht dran. Was macht das mit so einem Land?
Die nationale Suizid-Hotline hat Donald Trump eingespart für die Veteranen. Und im Veteranenministerium will er weiter abbauen, besonders, und das heißt, in den Veteranenkrankenhäusern. Also will sagen, das ist Teil der perfiden und menschenverachtenden Strategie, die Donald Trump fährt, um eine Struktur wieder zusammenzuziehen, die nie zusammengepasst hat, wie wir es heute Abend besprochen haben. Wie kann das gut gehen für ihn politisch nur, indem er an der Demokratie nacharbeitet? Und das heißt, das sind Veränderungen am Wahlsystem, die derzeit im Senat sitzen, die dort nicht durchkommen werden, aber dann wird Druck auf die einzelnen Bundesstaaten gemacht. Mhm. Das heißt, schon 2026 zur Zwischenwahl wird in Amerika nicht mehr so sauber, ordentlich und ja, regelstaatlich gewählt, wie wir es vorher hatten.
Heißt, dass bestimmte Gruppen
strategisch von einer Wahl und einer freien Wahlentscheidung ausgeschlossen werden.
Das heißt, du sagst, du hast die und die Voraussetzungen nicht und deswegen kannst du da nicht wählen.
Ganz genau. Passiert schon in 2 Bundesstaaten, ist jetzt als nationales Gesetz eingebracht worden.
Ganz konkret, wen betrifft das?
Ja, es betrifft im ersten Moment, also es ist eine perfide orwellianische Logik, dass vor der letzten Wahl, der letzten Präsidentschaftswahl, das Argument gemacht wurde, dass zu viele Nichtstaatsbürger versuchen würden zu wählen. Das ist ein komplett ausgedachter Fall, den im Übrigen Steve Miller, der Chefstratege, die Nummer 2 im Oval Office, für 3 Bundesstaaten gebaut hat. Große Klagen gegen das Innenministerium Biden. Da sollte gar nichts entschieden werden, sondern es sollte ein Präzedenzfall aufgebaut werden.
Narrativ zu setzen.
Ein Narrativ, dass die amerikanische Demokratie unterwandert sei von Nicht-Amerikanern, die wählen würden.
Wow.
So. Und jetzt soll über ein neues Gesetz, das heißt interessanterweise der Save Act, der Rettungsakt für die amerikanische Demokratie, soll gerettet werden, dass nur amerikanische Staatsbürger wählen. Das heißt, in einem Land, wo es keine Meldepflicht gibt, verlangen sie jetzt von Amerikanern, dass sie ihre Staatsbürgerschaft zur Wahl nachweisen. Das geht nur über einen Pass, den haben nur leicht über 50% der Amerikaner.
Wow.
Oder über eine Geburtsurkunde. So, J.D. Vance hat alleine seinen Namen 5-mal geändert. Hat er noch eine Geburtsurkunde, auf dem sein ursprünglicher Name steht? Könnte J.D. Vance noch wählen? Fragezeichen. Das heißt, wir haben in den Town Halls gesehen, nachdem das in den 119. Kongress eingebracht wurde, wie eine Protestwelle in den Town Halls gegen ein solches Gesetz losging. Das heißt, aber durch den Kongress ist diese Gesetzgebung gekommen, also durch das Repräsentantenhaus. Das wird nicht durch den Senat kommen, weil die Prozessänderung und Ordnung geändert wird. Aber die Demokratieverachtung und Überhöhung im Grunde genommen des Präsidentenamts, die passiert auch über dieses Haushaltsgesetz. Wow. Und das Haushaltsgesetz wird kommen. Da ist eine Ermächtigung drin für diesen Präsidenten. Das heißt, es verschieben sich auf eine systematische Art und Weise die funktionalen Stellschrauben in einer amerikanischen Demokratie. Wir haben eben schon sehr eindringlich auch noch mal gehört, wie ihn Gerichtsbarkeiten nicht interessieren. Mhm. Und sie können nur ein entrechtetes Wahlvolk in dieser Entrechtung halten, wenn sie anderswo drehen. Und das ist das, was passieren wird. Und deswegen ist dieser Moment, und ich sprach von den nächsten 100 Tagen, denn da wird alles in eine legislative Ordnung gepackt. Und wir haben in Polen gesehen und anderswo, genau, wenn es in Gesetzen ist, genau, ist es ganz schwer zurückzunehmen. Und diese Umverteilungen von den Ärmsten auf die Reichen, das ist Teil des sogenannten Trumpschen Grift.
Also
und
das ist im Grunde in einem Ungarn, ne? Die Demokratie stirbt sozusagen an der Wahlurne. Du hast Wahlen, aber du kannst Orban nicht mehr loswerden.
Und in der Zwischenzeit war es ein korruptives Element.
Ja, genau, das ist die Idee. Und gleichzeitig hast du ein Land, das formal reich ist,
genau,
aber wo der Reichtum so ungleich verteilt ist, dass einfach ein erheblicher Teil der Leute arm sind. Und wenn sie das dann irgendwie kapieren, was das perfide Spiel ist, haben sie ihr Wahlrecht verloren. Das ist die Idee dahinter.
Ich würde es in einem anderen Satz zusammenfassen. Die Gefahr einer Implosion dieses Landes wird nicht geringer in den nächsten 3 Jahren. Ja. Und ich mache mir da wirklich Sorgen. Und man spürt es überall, man kann es mit Händen greifen.
Ja, es ist wahr, das ist wirklich wahr.
Und
ja,
wenn gleichzeitig eben auch noch der letzte Rettungsanker, die Gerichtsbarkeit, als solch auszufallen droht, ist das eine Entwicklung, wo man nur hoffen kann, dass wir in Europa da keine Analogien sehen.
Amerika hat zu wenig Sozialstaat, nicht? Was man bei uns umgekehrt diskutieren kann, dass wir vielleicht jenseits des Optimums liegen. In Amerika ist es definitiv zu wenig. Der Kapitalismus ist zwar sehr produktiv und kann also Wachstum erzeugen und hohen durchschnittlichen Wohlstand, aber er ist auf dem Gerechtigkeitsauge blind. Er verteilt nicht nach Gerechtigkeit, Bedürftigkeit. Woher sollte das auch herkommen? Das bedarf also des Einflusses des Staates, der von den einen nimmt. Die Reichen müssen halt mehr Steuern zahlen und das muss an die Armen fließen in irgendeiner Form. Oder sie zahlen für die öffentlichen Güter, die allen zur Verfügung stehen, weniger Steuern als die Reichen und so weiter, wie das in den westlichen Demokratien Europas der Fall ist. Nicht? Hätte Amerika das, könnten wir viel beruhigter sein, dass diese gesellschaftlichen Konflikte nicht so groß sind.
Das ist der Punkt.
Amerika ist ja auch ein Land von Einwanderern. Es gibt alle Ethnien da durcheinander, wirklich Multikulti bis zum geht nicht mehr. Es gibt ja nicht diese einheitliche Grundausbildung, die Leute haben. Und das verlangt den Sozialstaat auf der einen Seite. Auf der anderen Seite macht es ihn, ist es schwierig, ihn durchzusetzen, weil die, denen es gut geht, sagen, na, was habe ich denn mit dieser anderen Ethnie, die da irgendwie am Rande der Gesellschaft existiert, zu tun? Ich bin nicht bereit, dafür Geld auszugeben. Also, und das Modell Amerika funktioniert auch für meine Begriffe deswegen nicht wirklich gut. Da sollten wir uns hier in Europa überlegen, ob wir amerikanisch werden wollen, das, in unserer Bevölkerungsstruktur.
Das ist der entscheidende Punkt. Danke ganz herzlich. Wir sind leider schon am Ende. Jetzt können wir noch 2 Stunden weitermachen. Wir machen immer eine lange Nacht zu dem Thema. Viel gelernt heute. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind da am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.